Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast. Mein Gast heute, Lilli Hollein, herzlich willkommen bei Care Österreich und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ich freue mich, hier zu sein.
Wie immer stelle ich auch heute meinen Gast kurz vor. Lilli Hollein ist seit September 2021 Generaldirektorin des Wiener Museums für angewandte Kunst. Bis April 2021 war sie Direktorin des von ihr mitbegründeten Designfestivals der Vienna Design Week. Sie studierte Industriedesign an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Als Design- und Architekturexpertin hat sie in wesentlichen internationalen Fachpublikationen veröffentlicht und war als Kuratorin neben der jährlichen Beiträge im Rahmen der Vienna Design Week für eine Reihe von Ausstellungen verantwortlich, um nur eine davon zu nennen, den Beitrag Österreichs bei der 7. Internationalen Architekturbiennale in Sao Paulo 2007. Und über alles Weitere sprechen wir jetzt, plaudern wir jetzt einfach gemeinsam. Ich hatte die Gelegenheit, die aktuelle Ausstellung im MAC, im Museum für angewandte Kunst, die heißt Imagine, eine Reise in die neue Virtualität, zu besuchen. Ich habe eine geführte Ausstellung besucht. Ich habe wirklich Zeit in der Ausstellung verbringen dürfen. Und ich muss wirklich gestehen, jetzt nicht, weil Sie hier mein Gast sind, ich war total begeistert. Also ich habe meine gesamte Umgebung in die Ausstellung geschickt. Ich habe allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das sind 44 hier in Österreich, erzählt, wie großartig Themenstellungen, Fragestellungen, die in der Arbeit von CARE wirklich alltäglicher Bestandteil dessen sind, was wir tun. Wir leisten globale humanitäre Hilfe in diesen neuen oder in diesen virtuellen Räumen auf eine ganz neue Art und Weise angesprochen und thematisiert worden, und das auch von Künstlern und Künstlerinnen, die aus den Ländern stammen, teilweise in denen CARE also seit 50, 60 Jahren bereits arbeitet. Und was irgendwie spannend war, dass teilweise auch, es wurde das Problem thematisiert, aber es wurde dann auch sehr oft darauf hingewiesen, was ein Lösungsansatz sein könnte. Und ich beschäftige mich auch beruflich, aber auch privat sehr stark mit dem Phänomen der künstlichen Intelligenz und was es da alles gibt. Und es geht ja wirklich rasant. Würden Sie das, und wenn ich die virtuellen Räume anschaue, die das MAC uns zeigt, das sind ja künstlerische, architektonische, wirklich ganz sozialkritische, habe ich mir gedacht, und ich würde jetzt gern Ihre Einschätzung hören, das hilft eigentlich, die Welt wirklich kleiner zu machen und viel mehr Leute zusammenzubringen, als das früher möglich war. Ist das eigentlich eine unheimliche Chance, diese virtuellen Räume, dass man da Dinge darstellt, auch ausprobiert und vielleicht auch Lösungen anbietet, die im echten Leben uns wahrscheinlich total erschrecken würden?
Ich glaube, die Ausstellung zeigt eben alle Facetten, vom Dystopischen bis zum Fantastischen, bis zur Traumwelt, zeigt, wie sehr die Virtualität ein Tool sein kann, um etwas zu imaginieren, was mal da war, und uns ein Bild zu machen, aber auch irgendwie ein Bild zu machen von dem, was sein könnte oder niemals sein sollte. Aber für mich ist die Ausstellung ein bisschen eine Essenz dessen, was auch das MAC ist. Das MAC ist ein Museum, das wie kaum ein anderes Vergangenheit, Gegenwart und Überlegungen zu einer positiven Zukunft verknüpft. Das hat damit zu tun, dass die angewandte Kunst und das Design genau das auch sehr stark zum Kern ihrer Disziplin zu machen. Design ist für mich immer so eine fast eine Mediatorenrolle zwischen unterschiedlichen Disziplinen gewesen, mit einer, nämlich nicht nur Lösungsorientiertheit, sondern das, was Designschaffende auch besonders gut beherrschen, ist einmal überhaupt die Frage zu formulieren. Und das ist sehr oft der Anfang einer Lösung, dass man überhaupt mal weiß, wonach fragt man, wo ist das Problem. Dann findet sich auch eine Lösung, wenn das Problem einmal analysiert ist. Und bei der und Virtualität ist einfach ein ganz wesentlicher Baustein unserer Zukunft. Es ist auch ein Sammlungsbereich im MAG. Wir verstehen das als einen Teil der angewandten Kunst, aber es ist natürlich auch ein Werkzeug. Es ist und auch das sieht man in der Ausstellung, das ist auch ein Werkzeug der Immobilienwirtschaft, mit dem genau dasselbe passiert, was wir jetzt in der Schönheitschirurgie sehen. Wir haben so lange Bilder geliefert bekommen, wie ein idealisiertes Gesicht oder ein Körper aussehen könnte, dass es jetzt auch Leute gibt, die das zusammenschnitzen können und genau dieselben Träume entwickeln die Menschen, gerade im Immobilienbereich, dass jeder gerne an einer Klippe mit einem Wasserfall und einem dschungelartigen Garten leben möchte, weil das die Bilder sind, die wir geliefert bekommen.
Die in diesem Rendering quasi dargestellt sind.
Und der Ausstellungstitel / Imagine ist ein Eingabebefehl für die Applikation Midjourney, die, als wir angefangen haben, die Ausstellung zu entwickeln, war das ein bisschen so ein Tool, mit dem sehr viele Leute aus dem Architekturbereich begonnen haben zu spielen. Und mittlerweile ist das einfach in der Breite angekommen und es ist ein semantisch gesteuertes KI-Tool, mit dem ich ganz schnell sagen kann, ich hätte gern das Wiener Rathaus mit Efeu überwuchert.
Von ChatGPT entwickelt.
Und ich gebe ein / Imagine und kriege dieses Bild rausgespielt.
Und es gibt ja heute große Debatte, was ist noch echt an den Bildern, die wir bekommen und wem das Bild gehört, wenn ich es mit Midjourney kreiere, ist ja klar, es gehört dann mir, weil es eben nicht auf vorhandene Bilder zurückgreift. Aber es gibt da wirklich eine große Debatte, die, wie ich finde, nicht immer so wahnsinnig konstruktiv geführt wird und auch zeigt, dass sehr viele Menschen durchaus auch Angst haben und Ängste damit verbinden, was durch die künstliche Intelligenz halt alles aufkommen kann.
Und ja, und durch das Kreieren von Bildern, die so nah an einer möglichen Realität sind, dass es nicht so leicht zu unterscheiden ist. Aber uns ging es eben in der Ausstellung darum, tatsächlich diese unterschiedlichen Ansätze durchaus kritisch zusammenzufassen. Mhm. Uns interessieren natürlich eher die entweder künstlerisch herausragend sind oder eben uns vielleicht irgendwo als Gesellschaft weiterbringen, weil sie Fragestellungen aufwerfen. Aber wir haben genauso Beiträge drin, die man als Eye-Candy bezeichnen könnten, die einfach unglaublich schöne, flauschige, rosa
Hortensien blüten zum Beispiel, die sind wirklich Eye-Candy.
Ja, aber die tun natürlich auch was mit uns.
Absolut.
Und die tun etwas mit unseren Sehgewohnheiten und mit unseren Erwartungen, wie unsere Umwelt aussieht. Und deswegen sind sie auch Teil davon. Aber andere Beiträge beschäftigen sich mit archäologischen Fragestellungen, beschäftigen sich mit dem Moment, wo ich Portale durchschreite in andere Welten. Also und natürlich dann sozusagen dystopisch-urbanistische, künstlerische Darstellungen, die unglaublich faszinierend sind.
Absolut, da kann ich Ihnen nur beipflichten. Sie haben einmal gesagt, in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir natürlich vieles angeschaut, was es über Sie gibt. Und da war ein Satz, wo ich Sie jetzt zitieren möchte, weil als Laie, und ich bin ein absoluter Laie, was Design betrifft, Sie haben gesagt, Design ist keine Beautification.
Okay.
Nicht in erster Linie. Ja. Und ich habe dann wirklich sehr viel gelesen, ja. Und wirklich mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass diese Auseinandersetzung eben mit Gegenständen, mit Räumen, mit Dienstleistungen, die besonders auch den benutzenden Personen helfen und dienen sollen und das wirklich optimieren sollen und dass es auf ganz, ganz viele Alltagsgegenstände natürlich zutrifft. Und Design ist durchaus etwas, mit dem wir ständig alle umgeben sind und das uns über viele, viele Jahrzehnte schon begleitet. Vielleicht wollen Sie uns ganz kurz was erzählen. Haben Sie einen Lieblingsdesigner?
Ich habe eine ganze Reihe von Leuten, die ich für ganz spezielle Fähigkeiten schätze. Und ich meine, Design ist keine Beautification. Ich glaube, dass
Ich glaube, das war anlässlich des Hotels, das sie gestaltet haben, des Hotelzimmers. Haben sie
das also, und das ist, muss ich auch gleich dazu sagen, das ist etwas, was ich eigentlich nicht mache. Ich habe sehr früh in meinem Leben entschieden, nicht selber gestaltend tätig zu sein, weil ich diese Rolle des Vermittelns und diese Aufgabestellung des Vermittelns eigentlich als extrem spannend und herausfordernd und lohnend empfinde und eben schon lange empfinde. Aber Beautification ist ja etwas Aufgesetztes. Das hat die Nachträglichkeit schon im Wort. Es ist etwas, was ich aufpoliere, indem ich ein hübsches Kleid anziehe und dann schauen wir mal, dass es einen Weg macht. Und das ist sicher nicht meine Designauffassung, sondern die ist eine, wo die Schönheit auch im Denken schon liegt, dessen was da entsteht. Und das kann aus ganz vielen Aspekten her schön und richtig und gut sein. Also ich glaube, über Ressourcenschonung, über Nachhaltigkeit muss man im Designbereich, so wie ich ihn verstehe, muss ich dazu sagen, gar nicht reden.
Das ist eine Selbstverständlichkeit.
Wir reden hier jetzt nicht über, ist Ferrari oder Maserati schöner, nein, weil das ist ein Diskussionsbereich, der mich nur an ganz speziellen Tagen mal interessiert. Weil ja, es gibt schöne Autos, aber das ist nicht das, wovon wir reden, wenn wir reden davon, was Design heute und in Zukunft sein soll und braucht. Und da braucht sich ja ganz andere Ideen als schicke.
Reines Produktdesign quasi.
Naja, reines Produktdesign ist großartig.
Oder Luxusproduktdesign. Oder wie soll man das?
Luxusprodukte wird es weiterhin geben, aber wenn ich ein Luxusprodukt mache, muss es auch nicht das Verschwenderischste sein. Ja. Ein Luxusprodukt heute kann eines sein, das Luxus ist, weil es eine Manufaktur in einer Stadt weiter am Leben erhält, die eben irgendetwas unglaublich Luxuriöses macht, was sich nur ein eingeschränkter Personenkreis leisten kann. Das ist nicht demokratisch, aber das ist noch nicht ganz böse, weil es ist eben ein Luxusprodukt. Aber ich glaube, dass das Design dort, wo es sich in den Dienste einer großen Gesellschaft stellt, wirklich spannend ist.
Und das auch, was für die Zukunft sein wird, was wir auch benötigen werden.
Ja, davon bin ich total überzeugt. Also ich glaube auch, so wie ich eingangs schon gesagt habe, im Design mit dieser Mediatorenrolle, das heißt nicht unbedingt Unstimmigkeiten bereinigen, sondern Leute an den Tisch holen. Design ist schon lang gewohnt, dass man da eine Schnittstelle zur Soziologie hat, da zur Architektur, zum Urbanismus und so weiter. Und das ist das Interessante, da sozusagen alle zusammenzuholen und an der Idee zu arbeiten. Und warum Design auch in diesen ganzen Bereichen von Nachhaltigkeit, Sozialem doch immer früh dran war, ist, weil es so nah an der Gesellschaft ist, also auch diese gesellschaftlichen Entwicklungen und Sehnsüchte spürt. Und das ist etwas, was ich auch in diesen Jahren als Direktorin der Design Week hat man das auch stark gespürt, dass das Thema zum Beispiel alte Sorten, kurze Wege im Nahrungsmittelbereich, das war total in der Designszene, bevor es in einer breiteren Öffentlichkeit oder auch in der Gastronomie war. Was interessant ist, aber das ist einfach, weil das schon eine Disziplin ist, die immer so ein bisschen seismografisch schon hören muss, was da kommt.
Und vielleicht auch durch die Interdisziplinarität, und das auch wie eine Art Labor ist, wo das halt
und dadurch
früher entsteht.
Dass das Designschaffende einfach auch diese Verantwortung gespürt haben. Design kann dann gut gelingen, wenn die Designschaffenden von Anfang an am Tisch sitzen und a saying haben, ein Wort ernst genommen werden. Und wenn das so ist, dann passiert schon lange so, dass man sagt, wir produzieren möglichst ressourcenschonend oder wir produzieren aus einem anderen Material. Lasst euch zu Materialinnovation überreden und so. Designprozesse werden immer uninteressanter, wenn eben zum Schluss jemand für die Beautification dazu geholt wird und jetzt noch einen Marshall dran kleben soll. Das ist aber nicht das,
wie Sie Design verstehen.
Wie ich Design verstehe. Und glücklicherweise nicht nur ich, denn die Sammlung des MAC im Bereich Design besteht ja auch schon länger. Und da ist sehr vieles von diesem Designbegriff, der Social Design auch einbezieht, der einfach sehr stark diesem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet ist.
Und das MAC ist ja auch mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet, richtig?
Ja, und
Das ist ein grünes Museum
und das ist auch eine ernsthafte Anstrengung. Also das ist nicht so quasi ein Orden, den man umgehängt bekommen hat für Nachhaltigkeit als Sammlungsthema sozusagen, sondern das heißt, dass wir unsere Ausstellungsarchitektur zu einem sehr hohen Grad wiederverwenden. Das heißt, wenn wir Leute für die Gestaltung einer kommenden Ausstellung einladen, gehen wir ganz oft mit ihnen durch die bestehenden Ausstellungen, damit sie auch vielleicht ein Bild kriegen, die Vitrine könnten wir gleich benutzen oder dieses Material könnte mich interessieren. Und dann haben wir natürlich auch einen gewissen Fundus und das hat mit der Art, wie wir uns zum Arbeitsplatz bewegen, wie wir uns auf Dienstreisen bewegen, zu tun. Also das geht in viele, viele Aspekte. Also insofern, es ist etwas, was ernst gemeint ist und nicht nur von einer Geschäftsführung ernst gemeint ist, sondern auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer großen Tiefe mitgetragen wird.
Das ist sehr gut. Ich glaube auch, dass es anders nicht geht. Care Österreich ist seit 2016 klimaneutral und auch bei uns ist es nicht, also zertifiziert klimaneutral, also auch bei uns ist es jetzt nicht nur ein Tafel, dass man sich halt umhängt und abhakt, sondern das war auch mit viel Anstrengung verbunden. Und die Anstrengung geht über die vielen Jahre auch dahin, dass immer, wenn neue Kolleginnen und Kollegen kommen, dass man die dafür sensibilisiert. Das ist nicht selbstverständlich, auch in einer großen NGO ist das nicht selbstverständlich, dass, wenn es um eigene Verhaltensänderungen geht, jeder mit großer Begeisterung das sofort angeht. Ja? Also ich weiß genau, was Sie meinen. Ich würde wirklich, ich bin, auch wenn ich eine große NGO repräsentiere, ich habe nicht so die Kategorien gut, böse, habe ich schon, aber würde ich jetzt nicht so zur Anwendung bringen, dass ich sage, ein Luxusprodukt ist jetzt nichts Böses per se, überhaupt nicht. Ich finde es sogar faszinierend, da Verbindungen herzustellen. Und ich weiß natürlich, und da gibt es auch eigene Podcasts dazu, dass manche sich auch ein grünes Schild umhängen und gar nicht so grün sind. Ich glaube, es ist bei allen noch Luft nach oben. Aber es ist wichtig, einmal wirklich den ersten Schritt zu tun. Und so wie wir als globale Organisation agieren, wir werden unseren CO2-Abdruck nicht komplett wegkriegen. Wir werden gewisse Distanzen einfach nicht ohne Flugzeug überwinden können. Das heißt, wir brauchen da einen sehr pragmatischen Ansatz, was Care Österreich allerdings tut. Wir versuchen zu vermeiden, wo geht. Wir reduzieren, wir vermeiden und alles, was gar nicht geht, wird kompensiert. Care hat in der Zwischenzeit auch ein eigenes Projekt, wo man hinkompensieren kann für die Reisen, die halt unumgänglich sind und die man nicht tun kann. Aber ich gebe Ihnen recht, wir haben auch unser Verhalten sehr geändert, wir haben unser Müllverhalten. Also es klingt alles recht unaufwendig, aber ich weiß sehr wohl, wie aufwendig das ist, dass man das lebt und auch kontinuierlich alle gemeinsam dran arbeiten.
Es klingt ja Verhaltensänderung schon immer nach einem riesigen Schreckgespenst.
Ja, schon.
Aber auch das sind schon wieder so Designansätze. Wie kann man etwas entwickeln, was mir positives Feedback gibt, wenn ich einen kleinen Baby-Step in meiner Verhaltensänderung gemacht habe oder wenn wir alle gemeinsam irgendwas geschafft haben oder ja, auch da einfach Werkzeuge oder Möglichkeiten in die Hand zu bekommen und ich meine, auch eben wegen der unumgänglichen und nicht nötigen Reisen fand ich einfach, dass uns eine Pandemie Verhaltensänderung halt mit dem Holzhammer beigebracht hat, aber wir alle gelernt haben, für uns zu entscheiden, wo geht es um physische Präsenz, um menschliche Beziehungen, die man herstellen muss, indem man einfach auch mal anwesend ist. Und wo schaltet man sich mal auch auf einer Leinwand dazu? Das finde ich eigentlich auch eine große Befreiung.
Ich auch, absolut. Das muss ich ehrlich sagen und ich nütze das auch. Aber weil wir gerade davon sprechen, dass die Pandemie weite Teile oder uns alle gezwungen hat, wirklich zum radikalen Umdenken, gehen wir noch mal zurück zu Imagine. Was mich sehr irritiert hat, aber gleichzeitig unheimlich fasziniert hat, war der Beitrag von Liam Young. Wir sprechen von Planet City und wirklich eine dystopische Zukunft, die uns vor Augen führt, weil, ich hoffe, ich sage es richtig, aber wenn die Erde 10 Milliarden Menschen erreicht haben wird, und wir sind jetzt bei 8,1 circa, und das Wachstum ist in manchen Regionen also immer noch sehr rasant, das heißt, es ist in absehbarer Zeit, dann zeichnet er das Bild, dass der Planet, und ein bisschen war es ja auch so in dieser schrecklichen Covid-Zeit, dass der Planet sich irgendwie erholt hat. Also wir haben alle noch die Bilder von den Delfinen in der Adria vor uns, oder? Das wird ihnen jetzt wieder vergangen sein bei den Millionen Menschen, die da schwimmen gehen. Aber der Liam Young hat es ein bisschen so, er sagt, dass alle 10 Milliarden Menschen, das müssen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer mal vorstellen, an einem einzigen Ort der Welt zusammen, ich sag's jetzt mal, wie es aussieht, zusammengepfercht leben, alle Kulturen, alle Religionen, alles, alle 10 Milliarden in einer riesigen Megastadt, die es natürlich so nicht gibt. Und der Rest des Planeten ist der Regeneration gewidmet, dass die Flora und Fauna sich erholen kann. Er meint, dass wir es so weit treiben, und ich habe auch ein bisschen was rundherum gelesen, und ihm geht es vor allem auch darum, ein Thema, das in den österreichischen Nachrichten jetzt wir alle täglich hören, die Zersiedelung, der Flächenraub ist also ein wahnsinniges Thema. Der Mensch breitet sich aus viel mehr, als gut ist für die Natur. Und dieses dystopische Video oder Videoclip, oder ich weiß gar nicht, wie bezeichnet man es, ein Film, ein Kurzfilm ist es, 10 Minuten circa, das hat mich richtig beschäftigt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen und wirklich dann zu fragen, muss es so weit kommen? Weil wir haben ja gesehen in der Pandemie, dass vieles auch anders geht. Ich persönlich, von wo ich sitze, habe halt sehr stark den Eindruck, dass man mit großer Lust sich jetzt wieder Richtung 2019 begibt oder 2018, so in eine vorpandemische Zeit. Wie sehen Sie das?
Ja, und ich meine, wir reden hier immer auch ein bisschen aus einer sehr westlichen Perspektive.
Natürlich.
Weil 2019 bedeutet für uns was anderes als für Teile der Erde, wo die Einschnitte in ganz anderer Hinsicht
absolut
und ganz anders dramatisch waren. Wir wollen zu einer Convenience.
Genau.
Und zu einem Lifestyle zurück. Aber also ich finde das interessant. Ich saß bei der Eröffnung neben einem Architekten, der jetzt Mitte 80 ist, aber ein sehr visionärer und wacher Geist, und der gesagt hat, warum ist denn das eigentlich so schön, diese Arbeit von Liam Young? Also man kann das auch, diese ganze Dystopie als schön empfinden, und was diese ganze künstlerische Darstellung ja nicht mitvermittelt, das ist ja eigentlich eine Architektur, die wir da sehen. Wir sehen nicht, ob wir sehen Licht hinter den Fenstern, aber wir sehen keine Menschen. Es gibt auch kaum öffentliche Plätze in diesen Darstellungen. Das heißt, wir wissen nicht, ist das ein Moloch, ist der Kriminalität, sind die alle in ihren Häusern, weil es draußen zu gefährlich ist. Das bleibt in den Köpfen aller, die von diesem Video gefesselt sind. Und das sind viele. Und ich finde es ganz interessant in der Verbindung, eine der ersten Ausstellungen, die ich mir sehr gewünscht habe zu meinem Antritt im MAG, war Tschernobyl Safari von Anna Jermolaiva, die österreichische Vertreterin bei der nächsten Kunstbiennale in Venedig sein wird. Und sie hat eine Arbeit gemacht über das Gebiet rund um das Atomkraftwerk Tschernobyl, um das Sperrgebiet und die Tierpopulationen, die Wildtierpopulationen, die sich dort entwickelt haben seit es nicht mehr menschlich besiedelt ist. Und wir haben diese Ausstellung aufgebaut in den Tagen, als der Krieg ausgebrochen ist, der ja auch in seinen ersten Stunden genau durch dieses Gebiet gezogen ist. Also vieles von der Dystopie erleben wir ja in einer gewissen Weise schon. Aber ja, also die treiben wir so weit sehenden Auges?
Das war für mich die Frage.
Ich glaube, ja.
Ich fürchte es auch. Wir haben jetzt, Sie haben gerade den Krieg in der Ukraine angesprochen, der jetzt seit über 500 Tagen ungebrochen im Gang ist. Sie haben angesprochen Tschernobyl, das vor vielen Jahren passiert ist. Wir alle haben täglich in den Nachrichten, was um Saporischschja passiert. Es steht auch ein bisschen im Raum, gibt es wieder eine atomare Konfrontation. Und ich kann mich gut erinnern, weil Claire war da sehr stark tätig, als in Japan Fukushima passiert ist. Und die Nachwirkungen sind enorm und also bis heute zu spüren. Ich finde es sehr spannend, dass Sie von dem Architekten erzählen, der das so schön gefunden hat. Weil ich hab wirklich dann eher gedacht, ja, das erinnert mich, es waren schon ein paar sehr ästhetische Bilder dazwischen, aber es hat mich sehr stark erinnert, vielleicht auch aufgrund meiner Tätigkeit, weil wir halt natürlich, wir bekämpfen weltweit Armut, wenn man das auf einen ganz kurzen Nenner bringen möchte, und wir sind überwiegend in der Katastrophenhilfe tätig. Das heißt, ich sehe immer die ganz, ganz schrecklichen Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mich hat sehr stark erinnert an Dhaka, an die Siedlungen der Textilarbeiterinnen in Dhaka. Die sind zwar nicht so hoch, aber die Fabriken sind das höchste rundherum. Also die Höhe, ja, das war irgendwie das, was ein bisschen anders, aber mich hat es wirklich an die Outskirts von Megastädten erinnert, die ich habe halt das Negative noch vorhin gestellt, aber das ist wahrscheinlich kaum meiner Profession.
Aber das ist jetzt gemein, nachdem die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht
wissen. Alles sollte noch gehen, die Ausstellung gibt es noch eine.
Es ist in dem Baulichen, was man sieht, ist es eben nicht, sind es nicht die Favelas, Wellblechhütte, sondern ich habe jetzt vor kurzem ein Bild von einer italienischen Küstenstadt gesehen, die so wirklich an den Klippen unglaublich hochgebaut ist. Und das hat mich so an die Liam Young Bilder erinnert, weil es ist natürlich beängstigend, weil es eine völlig entgrenzte Stadt ist. Also das ist auch das, was schwer zu beschreiben ist. Es gibt kein Oben und kein Unten. Es ist etwas, was eigentlich durch die... Es ist fast wie im Weltraum. Es driftet so ein Konglomerat aus Wohngebilden durch ein Umfeld. Und das macht es natürlich total beklemmend.
Also ich hoffe, dass es einige Zuhörer und Zuhörerinnen auch inspiriert, wirklich in die Imagine-Ausstellung im Markt zu gehen. Ich glaube, sie ist noch bis September zu sehen, oder?
Genau.
Ja, also da hat man durchaus noch Zeit. Auch sehr spannend, weil ich selber auch persönlich sehr viel in Äthiopien gearbeitet habe, ist die Videokünstlerin Miriam Hilabi. Die über die vergessenen Frauen von Lalibela in ihrer Ausstellung ein Video gemacht hat. Und das in einem Land, wo, also gerade Lalibela ist ja das Kulturdenkmal von Äthiopien, ist auch UNESCO-Weltkulturerbe, da ist wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, ich war dreimal insgesamt dort, jetzt ist schon alles überdacht worden. Und also es hat sich alles total verändert. Und das ist eine total männerdominierte Gesellschaft, sowieso Äthiopien, aber auch gerade diese Kultstätten sind ja auch, ist ja nicht nur in Äthiopien so, sind auch noch einmal speziell, also wirklich nur den männlichen Protagonisten gewidmet, und sie spricht dann, das ist ja fast schon super progressiv, sie macht einen Beitrag über die vergessenen Frauen von Lalibela. Wie haben Sie das empfunden? Mich hat das total erschüttert.
Also es ist in dem Fall ein Video, das die Künstlerin konzipiert hat für die Ausstellung, aber eigentlich ist es ein VR-Game. Mhm. Und es ist ein Spiel, wo Das Außergewöhnliche eben ist, es gibt weibliche Heldinnen. Mhm. Also das ist schon mal der Zugang, dass man hier so zur Geschichte etwas hinzufügen kann.
Den vergessenen Teil.
Ja. Mhm. Etwas neu schreiben, vielleicht auch etwas retrospektiv umschreiben. Und damit schlägt sie, glaube ich, eine sehr interessante Brücke eben auch von dieser Vergangenheit, die von dieser Geschichte, die so weltweite Beachtung erfährt, in eine Gegenwart, wo man die Fehlstelle nach wie vor so genau benennen kann und in dem Fall so herausarbeiten kann.
Und gerade in Äthiopien ist das ein Riesenthema und in der ganzen sogenannten Entwicklungszusammenarbeit. Ich meine, es ist einer der Schwerpunkte von CARE, dass wir nicht nur in Äthiopien, egal wo wir tätig sind, auch in der Katastrophenhilfe, immer einen Schwerpunkt haben auf Mädchen und Frauen. Das heißt natürlich nicht, dass wir Buben und Männern nicht helfen, sondern wir sagen, Mädchen und Frauen sind von Katastrophen anders betroffen. Und das ist auch so, ich kann auch Beispiele geben. Und deshalb ist das also im Zentrum von CARE. Und wenn man jetzt ein Land wie Äthiopien anschaut, das also ethnisch sehr zerrissen ist, das ja konfliktive Zeiten immer wieder durchmacht und durchaus sehr auch in männlicher Dominanz die Gesellschaft gestaltet ist und aber Frauen zum Beispiel den Hauptteil, also eine sehr agrarisch geprägte Gesellschaft, den Hauptteil bei der Heranschaffung von Nahrungsmitteln zum Beispiel machen müssen, die Feldarbeit machen müssen. Die kleinteiligen Bauern, da machen auch die meisten Dinge die Frauen. Oder was sehr früh mich wahnsinnig beschäftigt hat, das siehst du in vielen afrikanischen Ländern, wir reden jetzt von Äthiopien, dass Frauen wirklich sehr viel auf Baustellen arbeiten. Die härteste Arbeit, die man sich vorstellen kann. Ich werde diese Bilder nie vergessen. Das hat mich schon von Tag 1 wirklich irritiert, dass du Mädchen, Frauen auch in unserem Alter siehst, die mit Körben, die haben keine Scheibtruhe oder irgendwas, dass das ein bisschen mehr angenehmer wäre, die wirklich mit bloßen Händen Lasten schleppen auf Baustellen, wo du dir denkst, die müssen... Wie schaffen die das? Also eine unglaubliche Zähigkeit und eine unglaubliche Kraft. Und wir haben auch wirklich einige Leute in Äthiopien, da war ich sehr oft und sehr viel, erzählt, na, Frauen sind ganz super auf der Baustelle, weil die arbeiten so fleißig und beschweren sich nicht so viel. Und das ist bis heute, also wirklich, wo du siehst, also das ist also sehr, sehr schwierig, unter welchen Bedingungen, und Sie haben das ja ganz richtig gesagt, wenn wir von 2019, wir beide sprechen, sprechen wir natürlich von unserer eigenen Lebenswelt. Und es ist ja heute auch so, dass ich kann Ihnen nur sagen, was ich gesehen habe in Äthiopien. Ich kann mich da nicht so reinversetzen, wie natürlich, wenn ich jetzt Äthiopierin wäre. Und meine ganzen Kollegen und Kolleginnen sind auch alle aus Äthiopien, das möchte ich betonen. Also wenn CARE sagt, wir arbeiten weltweit, dann sind das immer Menschen von vor Ort, die mit uns gemeinsam an Problemstellungen und Problemlösungen arbeiten. Das ist nie so, dass Sie oder ich dahin kommen würden und sagen, so macht es jetzt, das ist out. Also das war in der Vergangenheit so, das gibt es schon lange nicht mehr. Also das.
Aber gleichzeitig ist so, wie Sie sagen, dass Katastrophen bei Mädchen und Frauen dann anders ankommen. Genau. Man hat sehr oft mit den Hierarchien zu tun und das sieht man halt vielleicht dann auch sehr schnell.
Ja, aber das sehen auch gebildete Äthiopierinnen durchaus.
Das ist völlig klar, aber da von innen heraus zu agieren.
Genau, genau.
Also.
Es ist auch eine Forderung von CARE, dass man das Kleinbauerntum mehr unterstützt, weil wenn einfach die Frauen und Mädchen sich mehr auf die Nahrungsmittelproduktion konzentrieren können, dann sind so Dinge wie jetzt das Getreideabkommen, das also nicht mehr verlängert wurde von Russland. Das betrifft natürlich auch Länder in der Sahelzone und am Horn von Afrika, weil die alle müssen Getreide importieren, die haben alle zu wenig Eigenproduktion, um ihre eigene Bevölkerung zu ernähren. Und wenn man Frauen und Mädchen da speziell unterstützt, dann gibt es einfach mehr Ernährungssicherheit, als wenn man das nicht tut. Oder anderes Beispiel bei Überflutungen, die meisten, die ertrinken, sind Frauen und Mädchen, weil sie nicht schwimmen können. Und weil sie in Asien zum Beispiel so lange Kleidung tragen, dass sie die runterzieht. Und es würde keine Es kommt angeblich nicht vor oder ganz selten vor, dass man sich dessen entledigt und sagt, so jetzt. Und die bleiben auch bei den alten Leuten, bei den Kindern. Das heißt, man hat eine unglaublich hohe Sterberate. Es gibt aber auch ganz einfache Dinge wie in einem Flüchtlingslager. Davon habe ich leider zu viele gesehen, muss ich ehrlich sagen. Es werden auch immer mehr. So ganz einfache Dinge, dass man in einem Flüchtlingslager, das sind ja tausende Container oder Zelte oder was immer verwendet wird, dass man Beleuchtung hat, wenn die Frauen und Mädchen in der Nacht mal aufs WC gehen. Ja. Du wirst überfallen, also ganz einfache Dinge auch. Also wir sprechen von sehr komplexen Dingen, aber auch sehr einfachen, wo unglaublich viel zu tun ist. Und ich finde es total wichtig und es hat mich auch in meiner Arbeit für Care durchaus motiviert, zusätzlich noch motiviert, ich bin ja übermotiviert. Aber wenn ich so eine Arbeit sehe wie von der Miriam Hilawi, dann denke ich mir, das müssen auch wir als Care stärker in den Vordergrund stellen, dass es das auch gibt. Weil es gibt eben Verschiedenes. Und das ist ein Aspekt, den sehe ich halt sonst nicht in meiner Arbeit. Und das habe ich so unheimlich inspirierend gefunden.
Ja, und ich glaube, es ist gut, wenn es unterschiedliche Instrumente gibt, mit denen man ansetzen kann, um ein Bewusstsein zu schaffen, zu unterstützen, zu fördern, ein Selbstbewusstsein auch.
Und eine durchaus zeitgemäße Art auch der Auseinandersetzung mit Themen, die hunderte und tausende Jahre alt sind in Wirklichkeit, oder?
Und was macht Care in Afghanistan?
In Afghanistan sind wir eine der längst tätigen Organisationen. Meine Kollegen sind eben alle aus Afghanistan oder aus den Nachbarländern. Und da geht es vor allem darum, dass Mädchen und Frauen eine Ausbildung machen dürfen, was jetzt quasi verunmöglicht wurde. Auch um den Zugang zu medizinischer Versorgung und auch zum Haushaltseinkommen beizutragen. Und da ist es halt heute auch nicht genug, wenn jetzt jeder nur schneidert oder Brot backt oder whatever. Das sind eben Dinge, die man die letzten 30, 40 Jahre gemacht hat. Ja, das gibt es auch noch und in sehr entlegenen Regionen wird das auch noch das Mittel der Wahl sein. Aber es gibt gerade in Afghanistan, hat es auch sehr viele sehr gut ausgebildete Frauen gegeben. Und diese brauchen also ganz stark Unterstützung. Wir sind jetzt natürlich durch die Situation, in der sich das Land befindet, sehr stark eingeschränkt. Aber was wir immer noch tun ist, also wir hatten zum Beispiel, wir haben 600, wenn ich es richtig jetzt sage, ich glaube um die 600 Angestellte in Afghanistan. Wir sind ein großer Player. Und dann hat es wirklich geheißen, ja, die Frauen dürfen nicht mehr arbeiten gehen. Zuerst hat es geheißen, das müssen Sie sich mal vorstellen, du darfst außer Haus gehen, wenn dich ein männliches Mitglied deiner Familie begleitet. Das kann auch der 5-jährige Sohn sein. Das hätte genügt. Das hat man jetzt auch systematisch verboten, sodass sehr viele Frauen jetzt nur mehr quasi von zu Hause aus arbeiten können, was halt bei unmittelbarer Sozialarbeit, ehrlich gesagt, nicht so super ist. Und in manchen Regionen wird es aber doch gestattet, eingeschränkt und in anderen nicht. Das heißt, wir müssen da ein großes Maß an Flexibilität haben. Und was Care auch macht, auch in Afghanistan, das machen wir übrigens weltweit, das ist ein Tool, das Care auch vor vielen Jahren in Westafrika erfunden hat, das sind sogenannte Village and Saving Groups. Das sind im Prinzip Sparvereine, die aber ohne Geld von außen arbeiten. Mhm. Das haben wir viele, viele Jahre in vielen Ländern. Millionen von Frauen und auch Männern machen das und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und was wir jetzt aber zusätzlich machen, und das ist natürlich in Afghanistan zurzeit eine echte Herausforderung, dass man den Frauen, die besonders geschickt sind, weil du hast ja in jeder dieser Gruppe wirklich welche, die halt mehr können als für eine Ziege sparen oder so, dass man diesen Frauen das nächste Level halt ermöglicht. Mhm. Das ist jetzt in Afghanistan unheimlich schwierig. Was wir in Afghanistan die ganze Zeit machen, seit dieser Umsturz war, ist Nothilfe leisten. Das ist wirklich das Care-Paket, so wie wir jetzt verwendet haben, aber vor Ort gekauft, nicht um die halbe Welt geschickt. Sie wird alles vor Ort gekauft oder so nah wie möglich. Wir haben ein paar Verteilungszentren. Es gibt heute kein Paket mehr. Es gibt auch keine Nahrungshilfe mehr von USA in irgendein Land der Welt. Das macht Care schon seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr. Sonst wird alles in der Region gekauft und dass wirklich Nahrungsmittelhilfe gegeben wird, weil wir gerade sehen, dass in Gesellschaften eben wie in Afghanistan, gibt es aber auch in vielen anderen das Problem, die Mädchen essen am Schluss, wenn überhaupt, und die Frau noch nach den Töchtern. Und wir sehen unzählige Menschen, die mangelernährt sind, chronisch mangelernährt über viele, viele Jahre. Und da hilft es dann auch nichts, wenn sie dann sehr gut versorgt werden würden, weil der Mangel so groß ist, dass der bereits Schäden angerichtet hat. Also ich habe das selber unzählige Male gesehen, weil es immer heißt, naja, warum werden so viele Kinder unterstützt? Das ist nicht aus Marketingzwecken, ich bin also ausgebildete Ethnologin, sondern das ist, wenn man in den ersten 3 Lebensjahren chronisch unterernährt ist, hat man einen Schaden dann fürs Leben. Ja. Das heißt, man kann sich nicht mehr so gut konzentrieren, du kommst in der Schule nicht mehr mit. Das heißt, die Kleinkinder müssen so gut wie möglich versorgt sein, dass sie überhaupt einen guten Start hinlegen können. Aber wir arbeiten ja in unheimlich vielen Ländern, wo also wirklich die Situation auch wieder noch schwieriger wird, als sie schon war. Also auch wenn viele SDGs ein bisschen nach oben gehen, also Covid war schon ein enormer Einschnitt für alle, auch für uns, für alle. Aber da ist noch unheimlich viel zu tun.
Also, ja, und kein Zugang mehr zu Bildung ist
eigentlich das Ärgste, oder?
Was kann man sich fast nicht vorstellen.
Ja, und auch
weil damit einfach
absurd.
Eine Entwicklung einer Gesellschaft oder vor allem von Frauen in einer Gesellschaft
und das Land so
völlig verunglückt ist.
Kaputt zu machen, oder? Ein Land, das einstmals blühend war und eigentlich auch kulturell hochspannend und interessant. Aber wir sehen in gewisser Weise leider einen gewissen, also der Zugang zu Bildung ist nicht selbstverständlich. Schon lange nicht mehr. Und geht wieder zurück. Und gerade bei Mädchen und Frauen.
Ich meine, da könnten digitale Wege, also ich meine, wie man das auch schon kennt, dass es Ärztinnen gibt, die online verfügbar sind.
Genau.
Wenn es Männer gibt, die das unterstützen, kann man einen Online-Beratungstermin haben mit jemandem von außen.
Genau, aber, ist alles besser als.
Aber ja, also es bräuchte irgendwie quasi ein Darknet für Bildung.
Absolut. Ja, wäre ein guter Move. CARE beschäftigt sich sehr mit Bildung, nicht nur für Frauen, sondern auch für Kinder. Wir unterstützen eine Schule für Kinder von Migrantinnen und Migranten, die in Thailand arbeiten. Das wäre jetzt auf den ersten Blick, wo man sich denkt, ja, das ist interessantes Land und kennen auch viele von Urlaubsreisen. Ist allerdings wirklich so, dass wenn du aus den Nachbarländern arbeiten, die Leute in der Fischindustrie, in der ganzen Lebensmittelindustrie, die keinen Thai mehr machen möchte, wirklich unter schrecklichen Umständen und bringen natürlich ihre Kinder mit. Und die Kinder würden, wenn sie klein sind, in einem Zimmer, das keine Fenster, meistens keinen Strom hat, das halb so groß ist wie dieser Raum, tagsüber eingesperrt sein. Die Größeren würden sich auf den Straßen in den Vororten von Bangkok herumtreiben. Das wissen wir, dass das auch keine gute Idee ist. Und wir unterstützen seit vielen Jahren ein Schulzentrum für diese Kinder, wo wirklich also erstaunliche Ergebnisse zustande kommen und natürlich nicht nur für Mädchen, aber auch speziell auch für Mädchen. Weil es ist wirklich, das kannst du weltweit sehen, Kinder sind sowieso meistens nicht sehr bevorzugt, aber Mädchen dann noch weniger. Das ist eigentlich ein trauriges Thema. Wir haben ein bisschen, Sie haben es vorher schon angesprochen, dass das Social, das Impact Design. Ich habe mir dann nur gedacht, ist das etwas, weil wir arbeiten natürlich auch sehr interdisziplinär bei CARE. Also wir haben aus allen Richtungen Leute von vor Ort, die an der Verbesserung der Lebenssituation ihrer eigenen Gesellschaft mitwirken wollen. Das ist der Antrieb, warum ich als Juristin oder als Ärztin oder als Lehrer für CARE arbeiten möchte. Und wir sprechen intern, das hat wahrscheinlich nicht so viel damit zu tun oder vielleicht doch, echt vom Projektdesign, wo also auch verschiedene Problemlöser zusammenkommen und zwar von Anfang an. Das ist ein bisschen, wie wir gesprochen haben, wenn am Schluss der Designer kommt und das Produkt, da hat sich auch bei uns das genauso etabliert, dass von Anfang an alle Stakeholder und vor allem auch die, mit denen das Projekt umgesetzt wird, weil das ist ja nicht, dass wir kommen und sagen, wir müssen die Leute gewinnen, dass sie da mitmachen, dass da alle an einem Tisch sitzen und am Projektdesign mit tun. Ist das vergleichbar mit Social Design? Ist das ein Aspekt davon?
Ja, also ich meine, Social Design bezeichnet einfach auch sehr stark Strategien und ein bisschen andere Abläufe, weil das, was rauskommt, unter Umständen einfach kein Produkt ist, sondern eine Handlungsanweisung. Mhm. Und das war sicher die große, ich würde jetzt nicht sagen Wende, aber die, als sich der Terminus gefestigt hat, was Social Design ist, ist, dass es eben einfach... Design hat sich idealerweise immer in den Dienst der Gesellschaft gestellt, aber es gibt einfach Strömungen, wo das eben nochmal sich noch viel stärker zurücknimmt, aber mit einer Design-Systematik mhm. arbeitet. Eben, so wie wir vorher gesagt haben, von Anfang an, aber auch Briefing ist ein ganz wesentlicher Punkt, so wie Sie vorhin angesprochen haben, ich habe ein Flüchtlingslager. Jetzt sitzen, sagen wir, für eine riesen NGO sitzen gute Leute und versuchen das beste Flüchtlingsheim zu entwickeln mit guten Sanitäranlagen, die wenig Wasser verbrauchen und super Wasserkreisläufe haben. Aber da braucht es jemanden, der sagt, und wenn die Frau da rausgeht und um die Ecke vergewaltigt wird, ist es trotzdem ein schlechter Entwurf. Das heißt, ich brauche jemanden, der mir sagt, was soll es da für Wege geben? Wo ist Licht wichtig? Wo
Zugang zu
Wasser. Gibt es soziale Flächen? Mhm, wo muss es Intimität geben und wie viel davon? Also ich glaube, dieser Austausch und den auch wiederum nicht zu globalisieren, sondern sehr individuell anzupassen, ist eine Aufgabe und ich glaube, das ist auch eine ganz wesentliche Frage. Aber da sind Sie die Expertin, aber ich denke mir, die Problematik in der Nothilfe ist sehr oft, dass man so das Gefühl hat, Menschen, die auch gerne geben, es wird eh was getan. Mhm. Aber man muss sich ja vor Augen führen, dass kaum eines dieser Notunterkünfte, Notunterkunft klingt immer so temporär, aber wir reden ja da fast immer Jahrzehnte. Von Menschen, die ihr halbes Leben dort verbringen, von Menschen, die dort als Säuglinge reinkommen und bis in ihr Erwachsenenalter nichts anderes kennen. Das muss eine andere Struktur haben als Notfall.
Aber es wird halt so tituliert und sehr viele Länder wollen natürlich auch nicht, dass das fixe Einrichtungen werden, obwohl es so ist. Obwohl es einfach so ist, es werden Einrichtungen für viele Jahre, aber es wird immer noch in vielen Regionen vorgegeben, ja, das ist nur für kurz und ihr braucht euch da gar nicht groß häuslich niederlassen. Und am Ende des Tages reden wir dann sehr oft von Jahrzehnten und es ist nichts schwieriger, als ein Flüchtlingslager wieder aufzulösen. Und es gibt sie ja rund um den Globus und es ist ein bisschen wie gestalte ich öffentlichen Raum, der aus einem Notfall heraus entsteht und wie beziehe ich auch die Bevölkerung rundherum ein, weil die müssen ja auch mitspielen, da muss es ja auch einen gewissen Austausch geben und einen Umgang. Also es ist ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, wie nütze ich den meistens viel zu geringen Ort so, dass alle, die dort leben müssen, es aber doch für längere Zeit dann aushalten können.
Und wir kennen schon Stadtentwicklung, ein neuer Stadtteil, der irgendwo entsteht, weil Bahngleise gewichen sind und man dort jetzt Tausende von Wohn- und Arbeitsplätzen schaffen kann. Wie webe ich den in eine Stadtstruktur ein? Was brauche ich dort für Zonen? Ja, das ist ja schon in einer wunderbar funktionierenden, in einem wunderbar funktionierenden Stadtgefüge keine einfache Aufgabe. Und ich glaube, das sind Fragestellungen, wo wirklich die Kreativbereiche im Zusammenspiel mit der Expertise aus Soziologie, aus allen Bereichen, glaube ich, einfach auch sich prioritär weiterentwickeln
müssen. Auf alle Fälle.
Die paar Leute, die wir fürs Luxussegment brauchen, die werden eh auch ausgebildet. Aber ich glaube, wir brauchen ein paar Tausend mehr für alles andere.
Genau. Und der Mensch lebt ja nicht nur, wie wir beide wissen, nicht nur vom Care-Paket, sondern er braucht ja auch viel mehr noch rundherum, wenn man da über Jahre dann festsitzt und irgendwie seine Zeit verbringen muss. Sie haben angesprochen, die Stadtentwicklung, neue Teile. Wenn man das in Wien sieht, man doch einige neue Viertel und einige neue Bereiche, die mir persönlich, und ich glaube, das haben wir möglicherweise gemeinsam, ich bin auch eine ganz begeisterte Wienerin, eigentlich sehr gut gefallen. Auch wenn ich schon weiß, dass immer die erste Reaktion ist, das ist vielleicht nicht so schön, aber was sagen Sie? Also ich finde, dass uns das gut tut, die neuen, moderneren Stadtteile wie der Hauptbahnhof oder es gibt ja wirklich Unglaubliches, was sich in Wien jetzt tut.
Ich wohne in der Wohnung, in der ich auch aufgewachsen bin und das ist genau Hauptbahnhof-Ecke.
Ich weiß. Also
früher habe ich auf den Bahnhof geschaut, der ist jetzt ein bisschen weiter weg und in den 50 Jahren, die ich dort wohne, habe ich erlebt, wie das eine Gegend transformieren kann, aber nicht nur im Sinne der Gentrifizierung und juhu, jetzt gibt es wenigstens einen schicken Asiaten in meiner Nähe, sondern im selben Häuserblock ist sehr wohl Caritas mit dem Männerwohnheim und den WGs für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Es hat in ganz vielen Aspekten das, wo Wien auch historisch, glaube ich, gut war, so wie sozialer Wohnbau auch gerade in der Zwischenkriegszeit konzipiert war, dass Gemeindebauten in Viertel gesetzt werden, die durchaus Villenviertel sind.
Also die Vermischung.
Eine Durchmischung immer zu erzielen. Und ich finde Projekte wie das Sonnenwendviertel total beeindruckend und sehe, dass es funktioniert.
Wien hat sich ganz schön entwickelt, oder? Unsere Stadt praktisch.
Ja, und ich glaube, dass sich viele Menschen, die hier leben, nicht bewusst sind, was für ein Luxus das ist, wenn es ein Stadtgartenamt ist, das sich überlegt, ob die Tulpen im nächsten Jahr lila oder gelb sind. Und also was hier alles funktioniert und was hier alles einfach zu unser aller Wohlgefallen zur Verfügung gestellt wird. Also mit wie vielen Dingen wir leben, die nicht notwendig sind, sondern einfach nur, damit wir es noch eine Spur besser und schöner haben. Das ist großartig und es ist toll, dass wir uns das als Stadt leisten können. Und das macht eine Qualität, aber ich finde, man muss sie mehr schätzen.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Lili Hollein heute zu Gast bei Care in Action. Wenn man, so wie ich mit Care, die Möglichkeit hat, wirklich die schrecklichsten Katastrophen dieser Welt nicht nur zu sehen, sondern auch dann dort zu arbeiten, dann schätzt man alles unheimlich in Wien. Nicht nur die Tulpen, sondern das Fließwasser, der Zugang zu allem.
Das ist ein Thema, da muss ich jetzt nochmal kurz einhaken.
Bitte.
Weil wir im MAG natürlich an solchen Themen auch dranbleiben. Wir haben im nächsten Jahr eine Ausstellung zum Thema Protestarchitektur, die wir eigentlich auch schon seit mehreren Jahren konzipieren. Der Kurator Oliver Elser vom Deutschen Architekturmuseum und die natürlich jetzt mit den Klimaprotesten noch einmal eine ganz andere Facette bekommen hat. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Wasser und natürlich einfach auch weiterhin mit den Themen, wo Design genau sich in den Dienst der Gesellschaft stellt. Also nicht nur mit Slash Imagine ist der Weg ins MAG ein lohnender, auch in Zukunft, glaube ich.
Das glaube ich auch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren, Lili Hollein, heute bei Care in Action.
Danke für dieses Gespräch.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.